Ein Grüß Gott an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol, sagt Ihnen Marion Kuhl. Zur Seligsprechung von Hildegard Bojan, charismatische Künderin sozialer Liebe, das ist unser Thema heute bei uns zu Gast, Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau. Heute wird Hildegard Bojan in Wien selig gesprochen. Sie hat von 1883 bis 1933 in Wien gelebt, war jüdischer Abstammung und konvertierte 1909 zum katholischen Glauben. Bereits 1910 widmete sie sich der sozialen Frage in Wien. Als erste weibliche christlich-soziale Abgeordnete im österreichischen Parlament kämpfte sie für Arbeiterinnen- und Frauenrechte. Selbst verheiratet und Mutter gründete sie die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis. Wer ist die neue Selige? Was sind ihre Anliegen, ihre Spiritualität? Das alles und mehr erfahren Sie heute bei uns. Und wie gesagt, zu Gast ist bei uns Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Auch Papst Benedikt hat heute Mittag beim Angelus-Gebet über Hildegard gesprochen. Wir hören uns zusammen seine Worte an, die er auf Deutsch gesagt hat.
Ich verbinde mich in besonderer Weise mit allen Gläubigen, die heute Nachmittag im Wiener Stephansdom an der Seligsprechung von Hildegard Bojan teilnehmen. Sie sagte: Ich weiß sicher, dass es nur ein wahres Glück gibt, und das ist die Liebe Gottes. Alles andere kann erfreuen, aber Wert hat es nur, wenn es aus dieser Liebe stammt, in ihr begründet ist. Aus dieser Liebe hat Hildegard Bojan gelebt. Und als Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis hat sie Frauen um sich geschart, die bis heute Quelle dieser Liebe sein wollen, um den notleidenden Menschen Hilfe und Trost zukommen zu lassen. Nach dem Beispiel von Hildegard Bojan versuchen auch wir, Boten der helfenden Liebe Gottes zu sein.
Soweit Papst Benedikt heute Mittag beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Herr Pfarrer Sauter, was hat Sie besonders an diesen Worten angesprochen?
Ja, dass sie es eigentlich auch durch dieses Zitat gerade eben, dass es einfach, sie bringt es so kurz und knapp und bündig auf den Punkt, es gibt nur ein wahres Glück. Und das ist die Liebe Gottes selber. Alles andere kann uns erfreuen, aber Wert hat es nur, wenn es aus dieser Liebe stammt und in ihr begründet ist. Und das ist so, ja, das ist die Botschaft eigentlich dieses, ja, das ist das Zentrale eigentlich, gell? Ich bin sicher, ich weiß sicher, dass es nur ein wahres Glück gibt. Und dieses wahre Glück, das hat sie gesucht. Und zwar offenen Herzens, bereiten Herzens hat sie dieses Glück gesucht.
Dann sind wir gespannt, diese Frauen näher kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke, Frau Kuhl. Liebe Hörerinnen und Hörer, innerhalb kurzer Zeit eigentlich darf die Kirche Österreichs zwei neue Selige in ihrer Mitte willkommen heißen. Eben ein Märtyrer des Nationalsozialismus, Karl Lampert, und heute, das war bei uns in der Diözese und auch von Kardinal Amato, dem Präfekten der Selig- und Heiligsprechungskongregation in Rom, wurde sie selig gesprochen, damals Mitte November. Und heute eben auch im Wiener Stephansdom die Seligsprechung von Hildegard Bojan. Und ein Autor hat geschrieben als Überschrift eine Biografie über sie, eine großartige Frau. Eine großartige Frau, die heute selig gesprochen wird. Und es ist eigentlich so ganz schön, Papst Benedikt XVI. Geht weiter eigentlich in dieser Linie von Papst Johannes Paul II., dem Seligen, dass weiterhin so viele Menschen, so viele ja Christen selig gesprochen werden, zur Ehre der Altäre erhoben werden, damit sie für uns Vorbild sind. Das ist so, das gefällt mir irgendwie so. Papst Benedikt geht wirklich so in diese Fußstapfen von Papst Johannes Paul II., der uns auch so viele Heilige und Selige als Vorbild gegeben hat für unseren Alltag. Weil es ist nicht das Außergewöhnliche, dass Hildegard Bojan so oder, ja, sie hatte keine Ekstasen und Visionen oder, sondern es ist so dieses ganz einfache, dieses ganz Schlichte irgendwie eben eine großartige Frau oder, wie es anderswo heißt, wieder mit Spannungen leben. Mit Spannungen leben, ja, da werden wir dann auch noch darauf zurückkommen, was es im Leben Hildegard Burians geheißen hat, mit Spannungen zu leben. Sie, die früher ja Jüdin war, in einem sozusagen glaubenslosen jüdischen Elternhaus aufgewachsen ist, in Görlitz 1883 und dann ihren Weg gegangen ist, ihr Leben in die Hand genommen hat. Und wir wollen dieses Leben kennenlernen. Und es ist nicht so wie bei den großen Heiligen unserer Kirche, Pater Pio oder Franziskus oder wer auch immer es ist, sondern wir wollen diese heilige Hildegard, selige Hildegard Burian heute einfach kennenlernen, einfach ihr Leben kennenlernen und vor allem, was kann Hildegard mir heute sagen? Was kann Hildegard den Menschen heute sagen? Weswegen? Was war das Grund auch? Ja, weswegen wurde sie selig gesprochen? Wird sie selig gesprochen in knapp einer Stunde im Stephansdom? Weswegen? Und was war der Grund? Was war das Wunder sozusagen letztlich, das ausschlaggebend war, dass sie selig gesprochen wird? Und da wollen wir so diese neue, diese bewundernswerte Frau, wollen wir kennenlernen. Aber eben, wir müssen sie einordnen in den Kontext des beginnenden 20. Jahrhunderts. Sie ist 1883 in Görlitz ist sie zur Welt gekommen. Und ihre Eltern waren eben konfessionslos. Sie hatten ihrem Väterglauben den Abschied gegeben. Und so wuchs das Kind also ohne eine religiöse Bildung auf. Aber Hildegard Burian, ich sagte immer bloß Hildegard, sie wollte zu einer, sie hatte in sich, und das hat eigentlich jeder Mensch in sich, dieses Ideal einer ethischen Persönlichkeit. Sie wollte den Sinn, das Ziel ihres Erdendaseins, sie wollte das ergründen. Und eben so ging sie zur Volksschule in Görlitz und ging über Berlin und Zürich, legte sie 1903 in Basel eben die Reifeprüfung mit Auszeichnung ab. Sie lernt in Zürich, lernt sie ihren späteren Mann bei einem Beethoven-Konzert kennen, Alexander Burian. Und wie sie entstammte er auch einer jüdischen, aber bereits glaubenslos gewordenen Familie. Und er war ein Jahr älter als sie und in Ungarn, in Györ, zur Welt gekommen. Hildegard, sie suchte den Sinn, das Ziel ihres Lebens eben. Und das ist dann sozusagen schon die Antwort drauf. Ich weiß sicher, dass es nur ein wahres Glück gibt und das ist die Liebe Gottes. Alles andere kann erfreuen, aber Wert hat es nur, wenn es aus dieser Liebe stammt, in ihr begründet ist. Und diese Liebe, dieses Glück, das suchte sie. Gleichsam mit dem heiligen Augustinus, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und in Zürich trifft sie den christlichen Glauben. In Zürich begegnet sie dem christlichen Glauben. Und sie studierte an der dortigen Universität Germanistik und nahm aber auch an Kursen des bekannten Moralpädagogen Friedrich Wilhelm Förster und des Kulturphilosophen Robert Seitschik teil. Und beide Professoren, ihre Professoren, nahmen ihr sozusagen wie die Zweifel des katholischen Glaubens. Oder sie, die Zweifel, die Fragen, die konnten sozusagen von diesen beiden Professoren aus dem Weg geräumt werden. Und sie schwärmte für ihren Professor. Sie sagte, ein Mensch, der bei jedem das Edle, das in ihm schlummert, zu wecken versteht, und sei es noch so wenig, der so schön den Weg zu allem Guten, Hohen zeigt, der einem das Leben lebenswert erscheinen lässt, steht über aller Kritik. Und das ist so, sie hatte also diesen Zugang zum christlichen Glauben letztendlich nicht über die Theologie, sondern über die Philosophie. Über die Philosophie. Aber trotzdem konvertiert sie nicht. Sie wird also nicht katholisch, aber sie ist weiter auf der Suche. Weiter auf der Suche nach Gott. Und da ihr Verlobter eben Alexander Burjan 1905 seine erste Anstellung bei der AEG in Berlin erhalten hatte, ging sie also mit ihm dorthin, um dort an der Universität weiter zu studieren, Nationalökonomie und Sozialpolitik. Aber sie blieb am Ball sozusagen. Ihr Herz war unruhig. Sie suchte und sie widmete sich ausgiebig der Lektüre religiöser Schriften. Und so kam sie immer mehr in das katholische Denken hinein. 1908 traf sie ein schwerer Schicksalsschlag. Schwer nierenkrank wurde sie in das katholische St. Hedwig-Spital eingeliefert und musste sich 4 größeren und kleineren Operationen dann unterziehen. Ihr Fall war hoffnungslos. Die Ärzte gaben sie auf. Da geschah eben plötzlich das Wunder ihrer Heilung. Am Ostersonntag 1909 schloss sich die Wunde. Die Patientin war fieberfrei. Aber eben das viel größere Wunder war ihre Bekehrung. So wie es der heilige Bernhard einmal sagte, eine Totenerweckung, das ist jetzt aus dem Kopf zitiert, sagt der heilige Bernhard, eine Totenerweckung ist ein Wunder, sicher. Aber die Bekehrung eines Menschen hin zu Gott ist noch ein viel, viel größeres Wunder. Ein viel, viel größeres Wunder. Und das erlebte Hildegard Burjan eben am Ostersonntag 1909. Sie sagte nämlich, so etwas wie diese Schwestern kann der natürliche, sich selbst überlassene Mensch nicht vollbringen. Förster und Seitschik konnten mich nicht von der Richtigkeit des katholischen Glaubens überzeugen. Da habe ich nun aber an den Schwestern das Wirken der Gnade erkannt. Und so konnte mich nichts mehr von der Konversion zurückhalten. Eben, es waren nicht die Worte, sondern es war diese Tat der Hingabe, der gelebten Liebe, die Hildegard Burjan letztendlich dazu veranlassten, katholisch zu werden. Sie nimmt Konvertitenunterricht und wurde am 11. August 1909 getauft. Natürlich, sagte sie einmal, natürlich wollte sie auch ihre Familie, ihre Schwester Alice, an ihrem Glück teilhaben lassen. Sie wollte sie ja für den Katholizismus gewinnen. Und sie sagte ihr und ihrer Familie gegenüber, seit ich katholisch bin, bin ich wirklich glücklich. Und sie hatte einen Wunsch, sie möchte so in einer katholischen Umgebung leben. Und dieser Wunsch wurde ihr erfüllt, als ihr Gatte die Stelle eines Oberingenieurs in Wien angeboten bekam. Und so übersiedelten sie Ende 1909 nach Wien und kamen eben bald mit den führenden katholischen Kreisen der österreichischen Hauptstadt in Kontakt, in Verbindung. Diesem jungen Ehepaar, Alexander und Hildegard Burjan, wurde ein Kinderwunsch erfüllt. Ihnen wurde ein Kind geschenkt, das erste Kind. Doch die Ärzte, die in der Geburt für die kaum Genesende ein gefährliches Risiko sahen, schüttelten bedenklich die Köpfe und sie rieten zu einer Abtreibung. Doch die junge, tapfere Frau, die tapfere Mutter tat etwas, womit sie den Frauen unserer Zeit ein Vorbild sein könnte. Sie kämpfte um das Leben ihres Kindes, bereit, ihr eigenes Leben dafür hinzugeben. Entschlossen lehnte sie eine Schwangerschaftsunterbrechung ab. Zitat, das wäre Mord. Wenn ich sterbe, so bin ich eben ein Opfer meines Mutterberufes. Aber das Kind soll leben. Und so schenkte sie am 27. April 1910 einer gesunden Tochter das Leben. Der Mann, Alexander Burjan, der so diese Opferbereitschaft seiner Frau miterlebt hat, war so beeindruckt und berührt davon, dass er ebenfalls zur katholischen Kirche übertrat, 4 Tage vor ihrer Niederkunft. Das wäre Mord. Wenn ich sterbe, so bin ich eben ein Opfer meines Mutterberufes. Aber das Kind soll leben. Und das war es eben auch, und es ist so erwähnenswert, dass das nötige Wunder zur Seligsprechung Hildegard Burians am heutigen Sonntag genau mit diesem heroischen Ja zu ihrem Kind zusammenhängt. Nämlich, eine Frau wurde aufgrund einer schweren Erkrankung von den Ärzten als gesichert unfruchtbar eingestuft. In ihrem großen Schmerz wandte die sich, also diese Frau, sich an Hildegard und bat um ihre Fürsprache. Sie schenkte schließlich 3 gesunden Kindern das Leben. Dieses Wunder wurde von der Kirche nach eingehender Prüfung anerkannt. Eigentlich beeindruckend, dass die Hildegard Burian da so helfen darf. Gerade da, das ist so wunderschön bei den Heiligen und so heißt es auch im Tagesgebet an Allerheiligen dann, durch die Verdienste aller deiner Heiligen. Und da hat die Hildegard Burian, sie hat da so gekämpft. Das wäre Mord. Diese Entschiedenheit, der Mutterberuf, gell? Das ist ja schon ein Wort, das ist ja schon irgendwo, ja, Mutterberuf. Das ist, wenn man so drüber nachdenkt, dazu ist sie gestanden, zu diesem Wort Mutterberuf. Das war ihrs. Ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse. Und genau da, wo die Heiligen gekämpft haben und ja geliebt haben bis zum Äußersten, genau da dürfen sie uns heute und wollen sie uns heute helfen. Das war der eine Punkt, diese Schwangerschaft, dieser Kinderwunsch. Aber eben kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter Lisa begann die fruchtbarste Zeit in Hildegards Leben. Ihre Sozialarbeit im Dienste notleidender Menschen. Bei ihren Freunden in der christlich-sozialen Partei stellte sie sich den brennenden sozialen Problemen der Zeit, nämlich ein Drittel aller Kinder zwischen 6 und 14 arbeitete unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Fabriken. Heimarbeiterinnen waren rechtlos, erpresst, ausgebeutet. Und sie sah diese Nöte. Sie sah diese Nöte, obwohl sie, und das sind wir so wieder bei diesem Punkt mit Spannungen leben, obwohl sie aus einem gut reichen, gut bürgerlichen, reichen Haus kam, ging sie in die Hinterhöfe der armen Arbeiterviertel, dieser Wohnsilos, ging sie in die Hinterhöfe hinein, um dort die Not der Menschen aufzuspüren. Und so gründete sie den Verein christlicher Heimarbeiterinnen, der einen gesetzlichen Mindestlohn durchsetzte. Sie errichtete Nähstuben, Bildungskurse und rettete durch eine Lebensmittelhilfsaktion die Bewohner des nordböhmischen Erzgebirges vor dem Verhungern. Das ist so beeindruckend, wie sie diese Nöte der Menschen sah. Und das müsst ihr euch merken oder so im Hinterkopf behalten. Sie hat die Nöte der Menschen nur gelindert. Das ist wie die Folge, es läuft so wie Hand in Hand, das sind wie zwei Geschwister, damit diese armen Menschen, diese Arbeiter, dieses Arbeitermilieu, dass sie Gott, das wahre Glück kennenlernen. Es ging also Hildegard garantiert niemals nur darum, Not bloß zu lindern, sondern es ging ja immer auch darum, dass die Menschen Gott kennenlernen, dass sie Gott lieben lernen, das wahre Glück lieben lernen. Eben, 1919 zog Dr. Burian, also Hildegard Burian, als erste und einzige christliche Abgeordnete in den Nationalrat der Republik Österreich ein. Und der Wiener Erzbischof Kardinal Piffel nannte sie das Gewissen des Parlamentes. Das Gewissen des Parlamentes. Und Am Tage ihrer Angelobung stellte sie schon einen Antrag auf Mütter-Säuglingsschutz, auf die Errichtung landwirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Schulen für Mädchen. Der österreichische Bundeskanzler Dr. Seipel, mit dem sie befreundet war und der oft den Rat dieser klugen Frau suchte, wollte sie zur Sozialministerin machen. Aber wohl aus gesundheitlichen, aber wohl schon auch aus anderen Gründen verzichtete sie auf eine politische Karriere, denn Hildegard Burian wollte eine Schwesterngemeinschaft gründen, nämlich die Caritas Socialis. Sie wollte ihr soziales Engagement auf festen Grund stellen, organisieren. Und so wurde am 4. Oktober 1919 eben 10 Frauen als Schwestern in die kirchliche Vereinigung Caritas Socialis aufgenommen. Mit den Schwestern und vielen ehrenamtlichen Helferinnen verwirklichte sie in der Folge soziale Projekte, die erst viele Jahre später von der offiziellen staatlichen Fürsorge aufgegriffen wurden. Sie wollte also eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, musste den Einzelnen stützen und tragen, ihn aufrichten und ermutigen, wenn er nach Trost verlangte. 1924 eröffnete sie ein Heim für Mütter, Mutter und Kind, in dem ledige Mütter aufgenommen wurden, 2 Monate vor der Geburt ihrer Kinder zur Entbindung ins Krankenhaus gebracht und nachher mit ihrem Kind weitere 2 bis 3 Monate betreut wurden. Und in den Jahren der Wirtschaftskrise schuf sie den St. Elisabeth-Tisch, wo sie Armen ohne Demütigung ein billiges Essen anbot. Sie errichtete die Bahnhofsmission, gründete Heime für Frauen, die ins Strudeln geraten sind, ein Obdachlosenheim für Frauen und so weiter und so fort. Das gewaltige Sozialwerk Dr. Hildegard Burians überdeckte ihre anderen Interessen. Sie organisierte den Bau einer Gedächtniskirche. Da wirkte sie bahnbrechend für den modernen Kirchenbau. Sogar die Rote Gemeinde Wien, welche Dr. Seipel ablehnend gegenüberstand, stellte dafür den Grund zur Verfügung. Aber eben die Grundsteinlegung dieser Kirche erlebte Hildegard nicht mehr. Ihr Leben war kurz, aber reich an inneren und äußeren Ereignissen. Im Dienste Gottes und des Nächsten hatte sie sich verbraucht und sie war dabei zu einer Heiligen unserer Tage herangereift. In ihrem Leben war nichts selbstverständlich gewesen. Weder ihr Studium als Frau um die Jahrhundertwende, noch ihre Konversion zum katholischen Glauben, nicht die Geburt ihres Kindes und nicht ihre politische und soziale Tätigkeit, die sie in der zweiten Hälfte ihres Lebens den ständigen Schmerzzuständen abbringen musste. Und am Sterbebett, auf ihr Leben zurückblickend, meinte sie: Mein Sterben ist ein einziges, großes Deo gratias. Und so will uns die bald selig gesprochene Hildegard Burian, so will sie uns eine große Hilfe, eine große Ermutigung sein, dass wir ebenfalls aus dem Glauben heraus die Liebe leben, die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten. Hören wir jetzt vielleicht ein Musikstück und dann wollen wir noch etwas weiter über das Leben von Hildegard Burian nachdenken.
Heute geht es um die neue selige Hildegard Burian, charismatische Künderin sozialer Liebe. Willkommen zum 2. Teil des Vortrags von Pfarrer Thomas Sauter.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hildegard Burian, die in wenigen Augenblicken selig gesprochene neue Selige unserer Kirche, der Kirche auch in Österreich. Und eben, was an ihrem Leben so beeindrucken kann, das ist sicherlich auch ihr Suchen in ihren Jugendjahren, in ihren jungen Jahren nach Gott. Das sagte sie dann einmal: Gott, wenn du bist, zeige dich mir. Sie hat so ganz ehrlich nach Gott gesucht, nach Gott gerungen. Sie hat, ja, wie der heilige Augustinus eben, wie ich vorhin gesagt habe, ja, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. So hat sie sich auf die Suche gemacht nach Gott und letztendlich, liebe Freunde am Radio, letztendlich hat sie nur die Hingabe dieser Schwestern in Berlin im St. Hedwigs Krankenhaus letztendlich überzeugt, diese Hingabe aus Liebe zu Gott. Das war es. Es waren nicht irgendwelche Worte, es waren nicht irgendwelche Vorlesungen, die Probleme aus dem Weg geräumt haben, sondern es war wirklich diese konkrete Tat der Liebe dieser Schwestern. Was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Es war dieses Verschenken, dieses Selbstlose. Das ist das, was wir auch sicherlich von Hildegard Burian dann kennen, lernen dürfen, dieses Verschenken an andere Menschen aus Liebe zu Gott. Nicht nur ein bloßer Humanismus, wo man etwas macht für andere, sondern durch dieses Verschenken, die Hingabe des Herzens, dass der andere ebenfalls sein Herz öffnen kann. Und es ist so beeindruckend, die Hingabe von Schwestern. Die Hingabe von Schwestern hat zur Folge oder das Ziel war, das Ergebnis war eine neue Selige, eine neue Heilige. Gott, wenn du bist, zeige dich mir. Und Hildegard Burian war natürlich auch ganz klar auf dem Boden der katholischen Kirche. Das war auch so ganz klar. Hildegard Burian ist keine Feministin, ist keine irgendwie so Frauenrechtlerin. So, das sind so Schlagworte irgendwie so, sondern sie war eine, ja, das ist irgendwie ein ganz anderes, das wäre auch einmal so ein Gedanke, wo man drüber nachdenken könnte, ein ganz anderes Frauenbild, aber ein Frauenbild nicht aus Zwang, sondern ein Frauenbild, sie war eine Frau mit einer ganz großen inneren Freiheit, die aber auch gekämpft hat. Und das ist ganz interessant, wenn man das auch in ihrem Leben schaut, oder nachliest oder sich damit beschäftigt, eben, sie war das Gewissen des Parlamentes. Aber eben der Nachfolger von Kardinal Piffel, Kardinal Innitzer als Erzbischof von Wien, der strebte einen Wechsel in der Leitung der Caritas Socialis an. Er möchte eine andere Generalleiterin als Hildegard Burian. Und da heißt es hier, es ist stark zu vermuten, dass bei Innitzer antisemitische Motive hinter diesem Wunsch stehen. Denn einer Mitarbeiterin gegenüber äußerte er sich wie folgt: Schauen's halt, die jetzige Zeit. Man braucht ja nur den Mann anschauen. Da sieht man doch von Weitem, dass er ein Jud ist. Und für Hildegard war das begreiflicherweise eine schwere Prüfung. Innitzer musste aufgrund heftiger Proteste von Seiten der Schwestern der Caritas Socialis allerdings seine Pläne zurücknehmen dann. Also da hat sie schon gekämpft, da haben sie schon so gekämpft, gell? Aber immer auch so, und das ist das, was wir heute irgendwie so eigentlich auch neu kennenlernen dürften oder müssten. So, ja, dieses neue, befreiende Frauenbild. Die Kirche hat in ihrer Geschichte eine Vielzahl bedeutender, großartiger Frauen aufzuweisen. Aber dass die Kirche die Frau bis in unsere Tage hinein unterdrückt, das muss man einfach auch hinterfragen. Gerade die Kirche war es ja auch, welche die Gleichwertigkeit der Frau immer wieder betonte und die Frau aus der Verfügungsgewalt des Mannes zu einer eigenständigen Persönlichkeit befreite. Aber eben, Hildegard Burian war in diesem Sinne keine Feministin, keine Frauenrechtlerin in dem Sinne, sondern sie war Christin, sie war Gott geweiht, sie hat für Gott gelebt. Eben, ich weiß, dass es nur ein wahres Glück gibt. ein wahres Glück gibt. Und so kann Hildegard Burian wirklich auch für uns ein großes Vorbild dies. Also sie kann ein großes Vorbild sein. Wir dürfen diese neue Selige irgendwo nicht instrumentalisieren und sie nehmen und sagen, da schau, wir haben da so auch eine emanzipierte Frau. Sicherlich war sie emanzipiert, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da können wir einige große Frauengestalten des 20. Jahrhunderts heranziehen, die irgendwo da gebraucht werden, instrumentalisiert werden, aber in einer ganz falschen Art und Weise. Ich glaube nie, dass Hildegard Burian das hätte dann so wollen. Aber sie hat sich wirklich eingesetzt für die Frau. Eben, sie selbst war eine großartige Frau. Und dann eben sagte sie einmal, das war wie eine Weihe, das war wie eine Lebensübergabe an Gott. Das war wie eine Lebensübergabe an Gott, sagte sie, nachdem sie geheilt wurde am Ostersonntag 1909. Dieses neu geschenkte Leben muss ganz Gott und den Menschen gehören. Punkt. Das ist es genau. Dieses neu geschenkte Leben muss ganz Gott gehören. Sie war überzeugt eben, dass es ihr Auftrag war, die Liebe Gottes durch die soziale Tat zu verkünden. Hörend auf seinen Willen und hörend auf die Nöte der Menschen, versuchte Hildegard diesem Auftrag gerecht zu werden. Weil ich mich jeden Augenblick, sagte sie einmal, irgendwie für das viele Traurige verantwortlich fühle, das auf der Welt geschieht. Sie hatte wirklich ihr Herz ganz vorbehaltlos Gott geöffnet, Gott zur Verfügung gestellt, dass sie alles gab zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Und auf ihrem Grabstein auf dem Wiener Zentralfriedhof steht die von ihr gewünschte Inschrift: In te Domine speravi, non confundar in aeternum. Aus dem Te Deum ist es: Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. In Ewigkeit werde ich nicht zu Schanden. Am 6. Juni 1963 wurde das Seligsprechungsverfahren von Hildegard Burian eingeleitet von Kardinal König. Und eben heute am 29. Januar 2012 wird Hildegard im Wiener Stephansdom selig gesprochen. Caritas Socialis. Mit Geld oder Kleinigkeiten ist einem Menschen nicht geholfen. Man muss ihn von vornherein wieder auf die Füße stellen und ihm auch wieder die volle Überzeugung geben: Ich bin jemand und ich kann etwas leisten. Ein wunderbares Menschenbild. Ich bin jemand und ich kann etwas leisten. Dieses Menschenbild gegründet auf dem Fundament, das Gott ist. Und dafür setzte sie sich ein, diese Würde des Menschen. Und Hildegard Burian, sie kann sicherlich für all jene, die in der Caritas beschäftigt sind, kann sie wirklich so ein Vorbild sein für alle Menschen. Aber eben immer zuerst die Liebe zu Gott. Zu wissen, ich bin von Gott unendlich. Ich bin von Gott unendlich geliebt. Und das war ihr Motto gleichsam. Und darauf hat sie gebaut. Da hat sie gebaut und da hat sie ihr Leben gestaltet und eben auch die Caritas Socialis aufgebaut. Und wenn man fragt, was beeindruckt dich an der neuen Seligen, da sagte der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn: Obwohl sie aus wohlhabenden Verhältnissen stammte, hat sie nicht weggeschaut, wo Not war. Sie hat ja einen ganz praktischen Sinn. Hilfe muss konkret sein, direkt. Sie muss aber auch durch gerechte Gesetze geregelt werden. Daher ihr politischer Einsatz und die Kraft für ihren rastlosen Einsatz schöpfte sie aus dem Glauben. Das ist das Wichtigste. Die Kraft für ihren rastlosen Einsatz schöpfte sie aus dem Glauben. Und das heißt aus dem Gebet, aus der Hingabe an Gott, aus der Feier der Eucharistie, aus dem Sakrament, aus dem Sakrament der Versöhnung. Aus diesem Glauben heraus hat Hildegard Burian gelebt. Und aus diesem Glauben der Kirche heraus hat sie geschöpft. Hat sie geschöpft. Und eben, ich bin erst so richtig glücklich, seitdem ich katholisch bin. Seit ich katholisch bin, bin ich wirklich glücklich. Und das ist so schön. Das ist so schön. Sie ist ein Kind, ja, der Kirche, und sie hat aber allen geholfen, ohne auf die Rasse, auf die Religion, auf die Nationalität, auf die politische Gesinnung zu schauen. Sie hat allen Menschen geholfen. Sie hatte niemandem ihr Herz verschlossen. Wollen wir Hildegard Burian wirklich auch so anrufen? Wollen wir sie so bitten, dass sie uns eine ganz große Fürsprecherin bei Gott sein möge? Wollen wir auch bitten für all jene wirklich, die so in Caritas beschäftigt sind, dass wir nicht nur diese körperliche Not lindern, sondern vor allem und zuerst diese seelische Not so, so, so vieler Menschen. Abschließen möchte ich mit einem Gebet zur Seligsprechung. Das heißt, das könnten wir miteinander beten oder ich bete es euch vor. Gott, unser Vater, du hast deiner Dienerin Hildegard ein großes Verständnis und Interesse für die leibliche und seelische Not ihrer Mitmenschen verliehen. Du hast sie in ihrem Leben und Wirken mit dem Geist sozialer Gerechtigkeit und Liebe erfüllt. Wir bitten dich, hilf uns auf ihre Fürsprache hin in unseren Anliegen und Nöten. Gib, dass wir deine Dienerin Hildegard bald in der Kirche als Vorbild und Fürbitterin verehren können. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.
Zur Seligsprechung von Hildegard Burian, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria in Österreich und Südtirol sind mit dabei. Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau hat uns diesen Vortrag gehalten. Die erste Anruferin ist Frau Empel aus Wolferstadt. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Pfarrer Sauter. Grüß Gott. Herr Pfarrer Sauter, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den heutigen Vortrag und auch dieses Wort Mutterberuf. Also das möchte ich auch weitergeben an die jungen Frauen. Und was ich Ihnen noch sagen möchte, also Sie haben sehr viel bewirkt mit Ihrem Vortrag an Silvester bei mir. Sie haben zwei Sätze gesagt, und zwar, dass Sie, wenn es irgendwie möglich ist, die Barmherzigkeitsstunde immer von 15 bis 16 Uhr halten.
Ja.
Das habe ich mir also sehr zu Herzen genommen. Super. Weil ich mir gedacht habe, ich habe ja den Barmherzigkeitsrosenkranz bete ich ja sowieso mit. Mhm. Und dann habe ich noch Gebet. Und das dauert auch die Zeit so circa 40 Minuten. Und das habe ich immer gebetet, wann ich halt gemeint habe, wann ich gerade Zeit habe. Und jetzt da nehme ich mir also diese Stunde.
Schön, danke.
Und oft danke. Auch sogar vom Tabernakel.
Schön, danke.
Und was das bewirkt, also ich kann das nur empfehlen, gell, an die Hörer auch. Also Frau Kuhl, wenn jetzt dann immer die Leitungen frei sind beim Wunschkonzert, dann wissen Sie warum. Aber das ist sowas Gutes. Ich habe das am 2. Januar das erste Mal gemacht und ich habe also schon ein paar Wochen was regeln sollen müssen. Und habe das dann an diesem ersten Tag gemacht. Und ich muss sagen, das hat sich, wie Sie gesagt haben, das hat sich von alleine geregelt mit so viel Freude.
Mhm. Also, danke.
Wunderbar. Vergeiß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Bitte gern. Gut. Gern. Danke.
Ja, alles Gute für Gott.
Gottes Segen an alle. Für Gott.
Danke Ihnen auch. Herr Pfarrer Sauter, wie ist das in Österreich? Ist Hildegard Bojan da sehr bekannt oder rückt sie jetzt durch diese Seligsprechung mehr in den Blickpunkt?
Ja, man muss da eigentlich so irgendwie so, das ist so ganz interessant, gell? Wir hatten ja auch in unserer Diözese eine Seligsprechung eben von Provikar Karl Lampert, dem Märtyrer des Nationalsozialismus. Irgendwie, die Seligsprechung ist vorbei, es ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, irgendwie erledigt, abgehakt, wir warten den ersten Gedenktag ab, 13. November, aber das war es eigentlich so. Gell? Aber diese Heiligen, und das ist auch irgendwas, diese Heiligen, die Seligen unserer Kirche, das müssen wir so lernen, dürfen wir so lernen, viel lebendiger anzustellen. Das darf nicht so irgendwie so zu eine formale Sache bleiben. Und mir, es wäre mir so ein Wunsch, und ich habe mir das so während des Vortrages immer wieder gedacht, wie kannst du in deiner Pfarrei sozusagen jetzt die Hildegard Bojan anstellen? Die will uns ja helfen, die darf uns helfen, die möchte uns helfen. Und wir stellen sie irgendwo so zu wenig an in unseren Anliegen und in unseren Nöten. Und wir möchten alles so selber machen können und alles selber regeln und so. Und die Heiligen dürfen nicht einfach bloß so eine süße Draufgabe irgendwie sein, sondern, und deshalb bei uns in der Diözese gibt es schon Bezüge, aber so reden tut davon eigentlich niemand. Sicherlich wird es was ganz anderes sein jetzt in Wien, wo sozusagen die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis ist, aber bei uns hier so ist eher so, ja, mei, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, das ist jetzt gut so.
Wie könnte es anders aussehen, dass diese Beziehung zu den Heiligen fruchtbarer wird?
Ja, dass man zum Beispiel irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, was man da so machen kann, schon allein so, dass man, was ich jetzt so ganz gerne eigentlich auch so mache, das ist so, dass wir die Heiligen kennenlernen. Warum hat Johannes Paul II. so viele Menschen so heilig, selig gesprochen, damit wir Vorbilder haben, damit wir sehen, die waren genau gleich wie du und ich, die waren nicht anders. Und ich mache jetzt gern eigentlich so Novenen. So auf, zum Beispiel machen wir eine Novene auf den Welttag der Kranken am 11. Februar, das ist der Lourdes-Tag. Ich habe eine Novene zusammengestellt mit lauter Zitaten von der heiligen Bernadette. Einfach so, dass wir so das kennenlernen, dass sie uns Ermutigung sind, dass sie uns Trost sind, Hilfe sind und dass wir so, ja, dass wir einfach das so mit, dass wir so die Heiligen kennenlernen und sie vielmehr um ihre Fürsprache auch anrufen, auch wie sie gelebt haben, wie sie gerungen haben, wie sie Gott geliebt haben.
Ja, wie kam es eigentlich, dass jetzt eine verheiratete Frau, Hildegard Bojan, eine Schwesterngemeinschaft gründet? Normal sind die Gründer ja meistens selber dann Ordensleute. Aber ja, bei ihr ist das anders.
Ja, klar. Sie hat halt einfach erkannt, dass das soziale Engagement eines Einzelnen nicht ausreicht, um diese Probleme zu bewältigen. Und sie wollte ja, sie hat ja gesagt, ja, ich möchte keine Schwesterngemeinschaft gründen, die irgendwo zurückgeschlossen, zurückgezogen sind oder so. Ich möchte Schwestern haben, die in der Welt leben, die in der Welt leben. Wir wollen etwas Neues, nicht etwas bereits Bestehendes, sondern der Zeitnot angepasst. Keine Klausur oder eingeengt sein durch klösterliche Formen, sondern beweglich und immer einsatzbereit für jede Not, die auftaucht. Und dann sagte sie natürlich auch ganz klar, Moment, ich suche gerade dieses Zitat her, sie sagte dann natürlich ganz klar denn auch, wir brauchen Menschen, die beten und nach innigster Vereinigung mit Gott streben. Also Hildegard wollte da nicht irgendwie so eine Klostergemeinschaft oder eine Ordensgemeinschaft in dem Sinn gründen, sondern sie hat einfach dieses normal-katholische irgendwie. Da könnte so sagen, ja, wie diese Säkularinstitute heutzutage so in der Welt, irgendwie so, die einfach in dieser Welt leben und die in der Welt leben, die Not sehen, aber betend sind. Die sich so ganz auch für Gott entschieden haben, für ihn zu leben.
Ja, beim Hörer in der Leitung,
ja, bitte.
Heinrich aus Bad Heilbrunn, grüß Gott.
Ja, guten Tag nochmal. Ich wollte mich auch herzlich bedanken für den guten Vortrag. Ich habe jetzt eine Verbindung zur ersten Anruferin und wir könnten ja auch von den Heiligen was übernehmen. Also für mich ist diese Stunde der Barmherzigkeit auch heilig. Es geht halt nicht immer, wenn man Pflichten hat, ne?
Klar.
Aber das würde ja auch jetzt bedeuten, dass bei der Hildegard Burjan der eine oder andere sich was herausnimmt aus seinem Leben und versucht, das auch zu leben. Und es erinnert mich auch an Mutter Teresa, die gesagt hat, dass man eben ja zum Beispiel den Menschen in der seelischen Not heutzutage sind sehr viele einsam, da auch sehr viel helfen kann. Natürlich auch das Materielle. Die Suppenküchen, die Sie unterhalten, das wollte ich noch sagen.
Danke, ja.
Ihnen auch.
Alles Gute. Ja?
Es ist natürlich auch heutzutage einfach dieses Problem, gell, diese Nöte, die Hildegard Burjan damals hatte. Das stimmt nämlich, wie die Anruferin gerade gesagt hat, diese Nöte, die Hildegard Burjan damals am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, die gibt es natürlich heute in dieser Art und Weise nicht mehr. Gell, es hat sich irgendwo wie verlagert. Gell, die ganzen Küchen, diese ganzen die Heime, das wurde alles wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger auch vom Staat dann übernommen. Aber unser Auftrag, und da darf die Hildegard Burjan uns allen sicherlich eine große Helferin sein, uns, das ist diese seelische Not, das ist diese seelische Dürre, die so, diese Sinnlosigkeit im Herzen so vieler Menschen. Obwohl wir alles haben, das ist sozusagen wie dieser Anknüpfungspunkt bei uns, dass wir vielmehr uns auch so für dieses seelische Leid, für diesen seelischen Hunger, dass wir uns da für diese Menschen einsetzen.
Wir haben zwei Hörerinnen in der Leitung noch. Frau Lang aus München, grüß Gott.
Grüß Gott, Pfarrer Sauter. Ich bin sehr glücklich, Sie mal auch persönlich kennenzulernen, weil ich Sie sehr häufig sprechen höre. Ich habe eine Frage. Der Mann von der Hildegard, die ich übrigens überhaupt nicht kannte, ich habe das jetzt alles erst durch die Zähne gesprochen und durch Radio Horeb erfahren, dass es die gibt.
Aha, ist ja super, oder?
Und ich muss ehrlich sagen, sie hat mir sofort ein bisschen das Herz gewonnen. Vor allen Dingen ihr Lebensbereich. Ich habe an Edith Stein gedacht, weil da ein ganz anderes Leben. Und ich wollte mal fragen, sie ist ja sehr glücklich verheiratet gewesen, scheint mir. Ist ihr Mann mit integriert gewesen in diese Projekte? Und ihre Tochter, was aus denen geworden ist, das hätte mich interessiert.
Also das ist so, was jetzt mit diesem Mann, mit ihrem Mann Alexander geworden ist, da muss ich jetzt eigentlich leider passen. Da weiß ich jetzt also eigentlich gar nichts. Er kam nach Wien, wurde dann auch katholisch, war also wirklich in industriellen Kreisen irgendwie ein wirklich angesehener Mann, sicher. Aber die Lisa, also die Tochter von Hildegard Burjans, ist im Jahre 2005 in Rom gestorben. Und am Sterbebett wird Hildegard einmal sagen, bei Lisa habe ich versagt. Und das war etwas ganz Schmerzliches von Hildegard Burjan. Mutter, Tochter, so heißt es hier, sind sehr verschieden veranlagt. Und Hildegard kann ihre Tochter oft nicht verstehen. Hinzu kommt eine Neigung der Mutter zum Überbehüten. Eine vielleicht überstürzte Heirat Lisas wird nach wenigen Wochen annulliert und sie bleibt einfach daraufhin unverheiratet. Und eben, bei Lisa habe ich versagt. Und das gehört auch so. Schaut, liebe Hörer, das ist so schön eigentlich, wenn wir das so sehen. Es gehört auch das Scheitern in dieses Leben. Auch dieser Schmerz gehört in das Leben einer Seligen hinein. Und genau dort darfst du vielleicht jetzt auch sogar diese neue Selige anrufen, wenn du merkst, oh, ich habe so versagt bei der Erziehung meiner Kinder. Dann geh zur Hildegard Burjan, dann stell sie an und bitte hilf mir, dass ich in der Erziehung meiner Kinder, dass ich da irgendwo, ja, dass ich das so annehmen kann, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Oder dass ich etwas ändern kann.
Danke für diese Nachfrage. Alles Gute nach München. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Ecker aus dem Kreis Erding. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Ecker. Danke, Pfarrer Sauter, für Ihren ganz tollen Vortrag. Was mich jetzt bei der Vorrednerin sehr berührt hat, dass die Hildegard Burjan auch in der Erziehung vielleicht versagt hat. Das ist für uns Mütter eigentlich sehr, sehr tröstlich.
Ja, klar.
Ja, das tut wirklich gut. Und auch bei vielen anderen Heiligen kann man immer wieder mal lesen, dass sie auch versagt haben und dass sie Fehler haben. Und ich glaube, das dürfen wir auch alle haben, weil wir können ja immer wieder zu unserem Herrn gehen.
Genau.
Aber warum ich eigentlich jetzt anrufe, Sie haben erwähnt von einer Novene zur Bernadette zu Büro.
Ja.
Es ist sehr interessant. Ich habe in diesem Jahr heute beim letzten Stay and Pray in München meine Jahresheilige gezogen, das ist die Bernadette zu Büro.
Ah,
und jetzt würde ich ganz, ganz gerne, oder wenn es irgendwie möglich ist, an diese Novene kommen. Haben wir da eine Möglichkeit?
Das müssen Sie mit dem Hörerservice ausmachen.
Ah ja, gut, dann.
Bleiben Sie einfach mal in der Leitung. Wir,
ja,
wir reden gleich nochmal kurz miteinander.
Danke, vielen herzlichen Dank für
alles.
Ja, danke.
Bitte.
Ja. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen, 08323 9675120. Oder diese Sendung ist auch von Radio Maria in Österreich aufgezeichnet worden. Wenn Sie in Österreich wohnen, können Sie auch direkt dort bestellen unter der 0043, beziehungsweise die Vorwahl entfällt für Sie, dann die 0171 07072. Oder für Internetnutzer, Sie können direkt auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, und unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Herr Pfarrer Sauter, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen beten, um ein Schlussgebet?
Ja, ich möchte allen eigentlich danken fürs Anrufen, auch weil das macht es eigentlich so aus. Und ich möchte einfach danken, dass wir so miteinander eigentlich auch verbunden sind und dass wir vor allem die Hildegard Burian heute so ganz fest und immer wieder so ganz fest anstellen in all unseren Anliegen. Also wirklich allem danke für diese interessanten Meldungen jetzt. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch alle in Maria, unserer Mutter, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich gehe jetzt auch zur Barmherzigkeitsstunde zu mir in die Kirche rüber. Beten wir miteinander, verbinden wir uns miteinander. Viele Grüße, Pfarrer Thomas Sauter.
Danke, alles Gute.